Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen an Halloween. Der 31. Oktober 2021 ist da. Viele haben sich drauf gefreut, andere ist es Schnurzpiepe, egal was heute passiert. Aber wir kümmern uns trotzdem mal heute um diesen Tag, aber aus psychologischer Sicht. Warum mögen wir es denn, erschreckt zu werden? Warum mögen wir es, wenn uns so ein kleiner eiskalter Schauer den Rücken runterläuft? Und was passiert eigentlich mit der Psyche, wenn wir erschreckt werden bzw. uns erschrecken lassen? Das alles klären wir heute mit der Psychologin Martina Bertino, die nimmt uns mal mit Backstage der Psyche an Halloween. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Lassen wir uns mal Zeit für nämlich die nächsten ungefähr 17 Minuten, um da ein bisschen drüber zu quatschen. Vielleicht interessiert sich ja, dann bleib gerne dran. Also eine neue Folge, eine neue Podcast-Folge für dich hier aus Kassel. Los geht's.
Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker.
Spannendes Thema, nämlich das Gruseln an sich. Was passiert mit dem Menschen, wenn er sich oder wenn wir uns gruseln, wenn wir uns erschrecken lassen? Darüber sprechen wir jetzt mit Martina. Und Martina, an dich die Frage, wann hast du dich das letzte Mal erschreckt heute?
Boah, da muss ich jetzt echt nachdenken. Doch heute beim Zugfahren ist mir jemand mit seinem Buggy, mit seinen beiden Kindern in die Hacken gefahren oder beziehungsweise hat so kurz vor mir gehalten. Da habe ich mich doch sehr erschrocken.
Okay, dann kannst du uns sicherlich ja als Psychologin auch so ein bisschen erklären, warum erschrecken wir uns Menschen eigentlich?
Naja, das Erschrecken an sich ist ganz einfach eine Angstreaktion. Also das heißt, wir machen uns bereit zur Flucht. Also Angst ist halt immer ein Signal dafür, dass wir flüchten wollen und dass wir weg wollen, weil es gefährlich wird. Also im Extremfall ist Leib und Leben in Gefahr. Dass aber auch schon körperliche Unversehrtheit oder psychische Unversehrtheit, also das heißt, wir könnten in irgendeiner Form auch nur leicht verletzt werden, kann zu Angst führen.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit aus der Psychologie, dass ich diesen Schreckmoment unterdrücken kann oder liegt das einfach in der Natur des Menschen, dass ich, wie du eben sagtest, diese Angsterwartung, diese es geht um mein Leben, Erwartung irgendwie habe? Kann man das irgendwie unterdrücken oder habe ich da gar keine Chance?
Also ich würde mal sagen, es wäre sehr unglücklich, wenn du das unterdrücken würdest, weil zum Beispiel schon Vorsicht ist so eine Vorform von Angst quasi. Und das würde bedeuten, wenn wir die komplett unterdrücken würden, dass wir quasi nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen könnten, weil das würde uns auch jeder Vorsicht entbinden. Rein theoretisch ist es aber natürlich ist es möglich, also so unbegründete Ängste kann man halt wieder loswerden. Aber die eigentliche Schreckreaktion, die kannst du nicht loswerden. Du kannst schon üben, bei gewissen Situationen dich nicht mehr zu erschrecken. Also das heißt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Geisterbahn fährst und du fährst die zum vierten Mal, dann weißt du ungefähr, was kommt und dann erschreckst du dich auch nicht mehr. Dann ist der Schreckmoment vorbei. Dann weißt du aber auch, dass dir nichts passiert und genau darauf begründet das. Wir lernen, uns passiert nichts, also muss ich auch keine Angst zeigen.
Du hast eben gesagt, es gibt unbegründete Ängste. Was sind das für Ängste?
Naja, das sind halt sowas wie Angst vor Höhe, Angst vor Tieren, also da alles das, was wir als pathologische Angstreaktion sehen oder auch Panikstörungen, Angststörungen, da haben wir halt häufig Ängste, die halt total, also die halt nicht situationsadäquat sind. Also das heißt, die nicht in die Situation passen oder die viel zu hoch sind. Also dass ich dadurch gelähmt bin, obwohl ich weiß, dass die Situation nicht gefährlich ist.
Und da habe ich persönlich auch Probleme. Du hast gerade zwei Punkte angesprochen, Höhe und Tiere. Also ich habe einen furchtbaren Ekel, vielleicht Angst noch nicht vor Spinnen, aber so ein Ekel und auch vor Höhe. Jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren fürs Radio mal so eine richtig fette Vogelspinne auf die Hand gesetzt, in der Hoffnung, dass da meine Angst und dieser Schreckmoment irgendwie weggeht. Ich laufe aber trotzdem schreiend durch die Wohnung, wenn ich eine Spinne sehe. Was hat denn bei mir da nicht geklappt?
Naja, zum einen ist das ein bisschen, das nennen wir ja Konfrontationstherapie, ne? Ja. Ist so eine Konfrontationstherapie nicht einfach sich der Sache aussetzen. Also es hilft nichts, einfach auf den Turm zu laufen oder zu steigen. Dadurch kann die Angst im Zweifelsfall noch größer werden, wenn ich das falsch mache, sondern eine Konfrontationstherapie hat immer eine Vorbereitung. Das heißt, ich gucke ganz genau, wovor derjenige Angst hat. Was sind aber auch zum Beispiel Möglichkeiten, wie ich das eigentlich vermeide. Also das heißt, wir tendieren halt auch, wir sagen, das, also das quasi im Kopf zu vermeiden, den Gedanken daran. Und einfach nur das Aussetzen ist nicht der springende Punkt, sondern sich mit der Angst auseinanderzusetzen in dem Moment und für sich zu begreifen, okay, gut, das halt, das führt dazu, dass ich weniger Angst haben muss. Und die Wiederholung ist ganz wichtig in vielen Fällen. Also nur einmal hat häufig keinen Effekt. Okay. Und von daher ist halt die Wiederholung eigentlich wichtig. Und ja, wie gesagt, genau zu bestimmen, vor welcher Situation habe ich da genau Angst, um sich genau mit der Angst auseinanderzusetzen, die da für mich so schwierig ist. Also, ne, du hast zum Beispiel gerade eben gesagt, du ekelst dich eigentlich eher mehr vor Spinnen. Mhm. Das ist was ganz anderes als Angst zu haben. Mhm. Ekel hat einfach eine ganz andere Komponente. Und wenn ich aber die Angst vor etwas habe, dann habe ich meistens Angst vor einer bestimmten Befürchtung, einer bestimmten Bewertung. Also bei Angst, bei Höhe zum Beispiel, dass ich runterfallen könnte. Mhm. Und da kann zum Beispiel der eine Angst davor haben, dass er stirbt, und der andere hat einfach nur Angst, dass er sich verletzt. Und genau das muss ich herausarbeiten, und so, dass er sich mit dieser Bewertung, dieser Angstidee auseinandersetzt an der Stelle. Weil rein rational weiß ich ja, der Turm ist sicher, ich werde da nicht runterfallen. Hm. Da steigen ja noch 20.000 andere Leute raus.
Ja, ja, genau, aber das begreift man ja erstmal nicht. Wer ist denn anfälliger, genau, für solche Schreckmomente generell, Männer oder Frauen?
Also für Schreckmomente ist halt einfach, ist es so, dass, also Frauen sind deswegen, erschrecken sich deswegen häufig mehr, weil das so einen soziokulturellen Hintergrund hat. Also letztendlich ist aber so die Ausprägung, also wer eher Angst hat, das ist bei Männern und Frauen eigentlich gleich. Also wir haben da keine Unterschiede bei Angststörungen zum Beispiel. Mhm. Aber Frauen erschrecken sich häufiger, weil ihnen das so beigebracht wird. Als Frau erschrecke ich mich einfach mehr. Also das heißt, das hat halt ja auch immer was davon, im Zweifelsfall für so eine Frau, wenn ich mich erschrecke, dann kommt vielleicht jemand und rettet mich oder so. Also das hat einen sehr gesellschaftlichen Touch, warum wir uns als Frau zum Beispiel mehr erschrecken. Meine Männer unterdrücken ihre Schreckreaktion da eben ganz häufig. Aber wenn wir wirklich erschrocken werden, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Das wäre eigentlich meine Anschlussfrage noch gerade gewesen. Erschrecken sich quasi die Geschlechter unterschiedlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass Frauen wahrscheinlich, um jetzt ein Klischee zu erfüllen wollen, eher vielleicht schreien, Männer aber vielleicht eher zucken. Gibt es da irgendwie Unterschiede tatsächlich bei der Ausführung des Erschreckens?
Nee, also es gibt ja drei Schreckreaktionen, die wir haben. Das wäre Flucht, das ist so das Klassische. Dann gibt es Erstarren und dann gibt es Angriff. Und ich weiß, die Männer würden jetzt gerne hören, sie gehen mehr in den Angriff. Aber sorry, Jungs, das ist leider nicht so. Also das passiert leider nicht. Die Schreckreaktion ist situationsspezifisch auch so ein bisschen, aber häufig eher sehr situationsspezifisch. Also das heißt, das ist so, wenn ich halt eben das Gefühl habe, die erste Reaktion, die wir häufig zeigen in so einer Situation, ist halt Flucht. Mhm. Weil dazu setzt der Körper eine Angstreaktion ja an. Mhm. Ja, also alle körperlichen Symptome, die ich habe, sind halt zum Beispiel hoher Herzschlag, der einsetzt. Das merke ich ja ganz doll, wenn ich mich doll erschrecke, dann merke ich auf einmal, wie das Herz doll schlägt. Mhm. Und das ist halt eben immer ein Zeichen dafür, dass ich versuche, wegzulaufen. Mhm. Der Körper wärmt sich quasi auf, um jetzt möglichst schnell aus der Situation rauszukommen. Mhm. Und nur dann, wenn ich blockiert werde und mir gar nicht anders zu helfen weiß, dann gehe ich in den Angriff über. Aber das ist eher mein letztes Mittel quasi.
Mhm. Nächste Woche ist ja Halloween, und das bedeutet, viele werden sich an Orte begeben, an Live-Events teilnehmen, in dem es darum geht, Angst zu verbreiten oder sich selbst mit der Angst auseinanderzusetzen. Welche Möglichkeit habe ich denn, nicht in Angstzustände zu verfallen, beziehungsweise nicht in Panik zu verfallen? Hast du irgendwelche Tipps, auch wenn ich mich natürlich jetzt bewusst bei an Halloween mich in solche Situationen begebe, aber hast du irgendwie Tipps, dass man da vielleicht sich irgendwie regulieren kann? Gibt es Atemtechniken, gibt es irgendwelche Körperstellungen, dass man vielleicht kurz an sich verkrampft, wieder locker lässt? Also was hast du an Tipps für uns?
Genau. Also Entspannung geht natürlich immer. Das Hauptproblem, das ich immer habe, ist natürlich das Gegenteil von Angst. Das, was eine Form von Anspannung ist, ist halt Entspannung. Dann habe ich aber letztendlich nichts vom Event. Also, ja, ne, das, ich möchte ja den Nervenkitzel haben, also wenn ich jetzt anfange, mich zu entspannen. Das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist eigentlich, dass es ja genau das der Nervenkitzel ist, nämlich, dass ich in Panik verfallen könnte. Das, wir finden das zwar nachher irgendwie seltsam und dann kommt irgendwie sowas wie Scham oder so, aber letztendlich ist es das Risiko, mit dem ich lebe. Also, und das ist es halt auch immer. Und letztendlich ist eine Panikreaktion auch nicht schlimm. Also es passiert nichts Schlimmes. Man kann davon jetzt, also ne, man kriegt davon jetzt irgendwie unter normalen Umständen, wenn man ein normaler, gesunder Mensch ist, keinen Herzinfarkt oder so, sondern es gehen halt einmal alle physiologischen, also alle körperlichen Parameter im Sinne von Herzschlag irgendwie hoch oder ich fange an zu schwitzen oder ich kriege einen hochroten Kopf oder so. Aber mehr passiert nicht. Also normalerweise, sage ich jetzt mal. Ne? Und von daher, also kann ich nur sagen, naja, es gehört halt dazu. Also entweder man stellt sich der Sache und dann nimmt man das Risiko in Kauf oder aber man entspannt sich, dann hat man nichts davon, dann würde ich auch nicht hingehen, glaube ich. Das
also, du kannst Entwarnung geben, wir werden kein Traumata davontragen, wenn wir uns bewusst in solche Situationen bringen.
Genau. Dann sind wir gut vorbereitet. Genau.
Kannst du mir denn sagen oder hast du eine Theorie, warum gruseln sich denn viele Menschen ausgerechnet vor Clowns? Ich meine, eigentlich sind die ja relativ ja freundlich, aber warum ist das für viele Menschen so ein Grusel, so ein Angstfaktor?
Das ist eine total gute Frage, so richtig. Also ich glaube, es liegt halt eben daran, dass so Gesichtspartien so stark überzogen werden, so unnatürlich sind, dass wir dazu keinen richtigen Bezug mehr haben. Und ich glaube, das macht halt auch irgendwie Angst. Ich kann die Person dahinter nicht wirklich einschätzen. Also man darf ja nicht vergessen, unsere Gestik und Mimik dient zur Kommunikation. Und wenn das ausfällt, dann kann mir das halt Angst machen an der Stelle. Und dann kann halt auch so ein Grinsen halt ja auch eher beängstigend sein. Also damit spielen ja auch irgendwie, also damit spielt ja zum Beispiel der Joker in Batman ganz massiv. Also das ist, also dann wird es halt eben beängstigend und dann sehe ich halt eben eher dieses Beängstigende dahinter, dass ich halt eben denjenigen nicht wirklich fassen kann und das nicht wirklich greifen kann.
Was mache ich denn, wenn ich in so einem Kinofilm wie beispielsweise im Joker sitze und sehe eine verstörende Szene nach der anderen und ich merke einfach, ich halte das nicht mehr aus? Rausgehen oder tatsächlich für die Verarbeitung bis zum Ende gucken, bis es aufgelöst wird?
Ach nee, bei so einem Kinofilm würde ich immer rausgehen. Also das, wenn ich merke, dass das irgendwie nicht passt, dass mich das zu sehr angreift. Also das, die Sache ist ja an dem Kinofilm halt eben besonders, dass ja diese verstörenden Szenen sich halt eben darauf beziehen, dass, soweit ich das gelesen habe, ich war leider noch nicht drin, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste, aber die Sache ist, dass es ja um die Entwicklung der Figur geht und welche Situationen er durchlebt hat. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele, also in unserem normalen Alltag beschäftigen wir uns ja nicht mit Dingen, die so schieflaufen und von einem Kinofilm erwarten halt immer viele, dass er sie unterhält. Und wenn sie dann mit Realität konfrontiert werden an der Stelle, die nämlich sehr, sehr hart sein kann, dann ist das für sie zu viel, dann würde ich immer sagen, rausgehen und den Kinofilm für sich quasi abschalten, weil wenn ich da nachher drin bleibe und drin sitzen bleibe, dann kann es eher nochmal so werden, dass das für mich irgendwie einen verstörenden Eindruck hat oder dass ich das Gefühl habe, ich kann in sowas nicht rausgehen. Und dann ist der erste Impuls zu sagen, das ist mir zu nah, das kann ich nicht, da gehe ich halt eben raus, dann finde ich das total in Ordnung und dann lieber echt das Recht auf Freiheit, so einen Kinosaal zu verlassen, in Anspruch nehmen, als zu sagen, ich muss jetzt hier drin sitzen bleiben, weil der Zwang kann dann irgendwie nochmal eigentlich eher prägender sein. Ja.
Martina, wir kommen nochmal zurück zu Halloween. Letzte Frage. Immer mehr Kinder und Jugendliche, die machen dabei Halloween mit. Das ist so ein Trend geworden in den letzten Jahren. Es gab vor ein oder zwei Jahren diese Horror-Clowns, die für Aufregung in Deutschland gesorgt haben. Was macht denn das eigentlich, das Fest, dieses Ereignis mit Kindern, wenn die an solchen Events teilnehmen? Geht das an denen vorbei, weil die wissen, das ist nur Spaß, das ist nur für einen Abend, für einen endlichen Zeitraum? Oder bleibt da doch irgendwie irgendwas hängen?
Ich glaube, Kinder gehen ja mit solchen Formen von Angst und Erschrecken ja ganz anders um. Also zum einen ist das halt, also diese Horrorclowns sind halt eben nochmal eine andere Geschichte, aber ich bin mir, das ist natürlich nochmal schwieriger, allerdings halt auch schwieriger im Sinne von, es handelt sich dabei dann ja fast um eine, oder es handelt sich um eine Straftat. Die meisten Kinder verbinden damit ja eher, sich zu verkleiden und halt andere zu erschrecken. Und damit bin ich eigentlich immer in der ausführenden Rolle. Und damit habe ich halt auch immer eine Hoheit über die Situation. Wenn das Kind so sensibel ist, das kann natürlich sein. Es gibt Kinder, die sind da sehr sensibel. Die erschrecken sich dann immer wieder vor den anderen oder die haben vor den Kostümen der anderen Angst. Dann sollte man überlegen, bleibt man mit dem Kind zu Hause? Ist das nicht eine sinnvollere Art und Weise? Oder begleitet es halt? Also ich würde jüngere Kinder bei sowas natürlich immer begleiten, aber auch, weil ich die alleine nicht durch die Nachbarschaft so, also über, durch eine weitere Nachbarschaft schicken würde. Da würde ich halt eben gucken, aber normalerweise tauschen die sich ja schon vorher in der Schule darüber aus oder im Kindergarten, als was sie gehen. Das heißt, die sind vorbereitet, die wissen das. Manchmal sind die ein bisschen beeindruckt von dem Kostüm der anderen, aber sie haben ja selber eins an und dann kann man sich halt immer austauschen. Also wenn das großen Schaden hinterlassen hätte, ich glaube, dann hätte sich dieser Trend nicht durchgesetzt. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und Kinder finden das immer ganz schön, in andere Rollen zu schlüpfen und die können das auch anders wegstecken. Also die können das durchaus für sich unter einer anderen Idee fassen, solange das halt auch andere Kinder sind und sie nicht mit dem Erschrecken konfrontiert werden, dass wir Erwachsenen irgendwie gut finden. Also, oder was heißt gut finden, aber dass wir halt eben machen. Und solange das so unter denen bleibt, ist das total in Ordnung.
Martina, vielen Dank, dass du mit mir heute über Ängste, Schreckmomente und Panik aus der Sicht der Psychologie gesprochen hast. Waren sehr interessante Aspekte von bei dir dabei. Wir hören uns schon bald wieder, nämlich dann geht's um Weihnachten und wie man das Fest der Liebe mit der Familie ohne Zank und Streit übersteht und wie man sich verhält, wenn man ein Geschenk bekommt, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Ich bin sehr gespannt, was du uns da für Tipps für die Weihnachtszeit mitgibst.
Gerne. Gerne, gerne. Ja, vielen Dank dir auch.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like da oder auch ein Abo bei iTunes, Spotify oder Deezer. Falls du zu diesem Thema noch was loswerden möchtest, dann poste deinen Kommentar, eine Frage oder was auch immer in den sozialen Medien. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.
Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.